Stell dir vor, du sitzt an einem Bett. Es ist ruhig, du legst dein Ohr oder ein einfaches Holzrohr auf den Bauch einer Frau. Und plötzlich hörst du ihn, den Herzschlag eines Kindes, das noch nicht geboren ist. Ein leises, schnelles Pochen, nicht sichtbar, nicht messbar im modernen Sinn, aber unmittelbar erfahrbar. So begann die Geschichte der fatalen Herztonüberwachung. Und vielleicht sagt uns dieser Anfang mehr über Geburt, als wir heute wahrhaben wollen. Denn was passiert, ist Beziehung. Eine Hebamme, die sich hinwendet. Ein Körper, der wahrnimmt. Ein Kind, das sich ankündigt. Nicht als Zahl, sondern als Klang. Heute klingt das anders. Heute sehen wir Kurven, Leitlinien, Ausschläge, wir sprechen von Baseline, Variabilität, Dezelerationen. Der Herzschlag ist nicht verschwunden, aber er hat seine Form verändert. Er ist zu einem Signal geworden. Und mit dieser Veränderung verschiebt sich etwas Grundlegendes, unsere Art, Geburt zu verstehen. Wir leben in einer Welt, die Sicherheit sucht. Und Sicherheit, so scheint es, entsteht durch Messbarkeit. Je mehr wir wissen, desto besser können wir eingreifen. Je früher wir etwas sehen, desto eher können wir handeln. Aber genau hier beginnt ein Spannungsfeld, denn Geburt ist kein vollständig kontrollierbarer Prozess. Sie entzieht sich zumindest teilweise jeder Vorhersage. Und vielleicht ist genau das schwer auszuhalten. Der Philosoph Michel Foucault hat beschrieben, wie moderne Gesellschaften dazu neigen, Leben durch Beobachtung und Normierung zu ordnen. Nicht aus böser Absicht, sondern aus dem Wunsch heraus, Unsicherheit zu reduzieren. Wenn wir das auf die Geburt übertragen, wird das CTG mehr als nur ein medizinisches Gerät. Es wird zu einem Ausdruck dieses Bedürfnisses, alles im Blick zu haben, nichts zu übersehen, jeden Moment zu kontrollieren. Aber was passiert, wenn wir alles sehen wollen? Verlieren wir vielleicht etwas anderes aus dem Blick? Denn während wir auf den Monitor schauen, verändert sich auch unsere Beziehung zur Frau, zum Kind, zur Situation. Die Aufmerksamkeit wandert vom Körper zur Kurve, vom Erleben zur Interpretation. Und damit entsteht eine leise Form der Distanz. Das bedeutet nicht, dass Technik falsch ist, ganz im Gegenteil, sie kann Leben retten, sie kann Hinweise geben, die wir sonst nicht hätten. Aber sie verändert, wie wir Wissen verstehen. Früher war Wissen etwas, das im Körper lag, in Erfahrung, in Intuition, in diesem schwer beschreibbaren Ich spüre, dass da was anders ist. Heute gilt oft das als wahr, was sich aufzeichnen lässt. Doch auch eine CTG-Kurve ist keine Wahrheit, sie ist eine Interpretation, ein Ausschnitt, ein Versuch, etwas Lebendiges in ein Muster zu übersetzen. Und genau darin liegt vielleicht der Kern dieser ganzen Entwicklung, nicht im Entweder-Oder, sondern in der Frage, wie wir beides zusammenbringen können. Wie wir Technik nutzen können, ohne ihr die Deutungshoheit zu überlassen. Wie wir messen können, ohne das Spüren zu verlieren. Wie wir Sicherheit schaffen, ohne die Lebendigkeit zu ersticken. Vielleicht ist die reifste Form von Geburtshilfe nicht die perfekteste Überwachung, sondern die Fähigkeit, zwischen zwei Welten zu stehen. Der Welt der Daten und der Welt der Erfahrung und beide ernst zu nehmen. Denn der Herzschlag eines ungeborenen Kindes ist am Ende mehr als eine Kurve. Es ist Zeichen von Leben. Und Leben lässt sich nie vollständig messen, nur begleiten. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, die Andrea und ich. Heute gibt's eine Folge zum Thema fetale Herztonüberwachung. Auch das ist ja ein Thema, das in unserer Verhandlung breit diskutiert wurde, sagen wir mal so, und auch noch diskutiert wird. Es ist eine der Fragen, die das Berufungsgericht noch klären möchte im Detail, speziell über ein hebammenwissenschaftliches Gutachten, da sind wir schon sehr neugierig drauf. Wie gewohnt sitze ich heute wieder mit meiner lieben Kollegin und Freundin Andrea Surek hier. Die ist wie immer top vorbereitet. Los geht's mit unserem Thema heute. Fetale Herztonüberwachung und CTG. Unterüberschrift der Vorwurf Nummer 3. Fehlende kontinuierliche CTG-Überwachung. Dann starten wir mal. Beginnen wir mal damit, warum überwachen wir überhaupt die Herztöne vom Baby während der Geburt?
Ja, eigentlich ganz leicht, weil wir glauben, mit einer Herztonüberwachung erahnen zu können, wann ein Kind einen Sauerstoffmangel erleiden könnte. Also es sind sehr viele könnte, hätte, wari, dadi Sachen da dabei. Wir nehmen an, durch eine Herztonüberwachung erkennen wir, wann es einem Kind schlecht geht während der Geburt. Eigentlich, was viel spannender ist, müssen wir zurück in die Geschichte gehen, also warum das CTG eingeführt wurde. Das Warum haben wir gerade beantwortet, das war ja auch immer schon derselbe Grund, weil wir glauben, dass wir mit Überwachung Situationen feststellen könnten und eingreifen könnten.
Aber ist das nicht auch so?
Also nein, ist natürlich nicht so, weil sonst würden wir das ganze Podcast-Folge nicht machen. Das Interessante ist, die Technologie CTG wurde eingeführt ohne Evidenzen. Also das ist schon mal das Erste, was sehr, sehr spannend ist. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich in der Geschichte von Medizintechnik irgendein anderes quasi Produkt gibt, was ohne Evidenz, ohne Forschung, ohne irgendeine Art von irgendwas eingeführt wurde und es bis heute, ich will nicht sagen der Standard, aber als...
Ja, das
als
ist das Hauptüberwachungsmittel.
Genau, das Hauptmonitoringmittel bezeichnet wird und als unfassbar wichtig dargestellt wird. Mhm. Und das Spannende ist, die Evidenzen, die es mittlerweile gibt, sagen, das ist halt einfach nicht so. Und das ist so unfassbar spannend, weil wir es trotzdem noch benutzen. Und trotzdem wird es als hoch und heilig dargestellt.
Wichtig. Ist das nicht dem geschuldet, dass wir einfach nichts Gescheiteres haben bis jetzt?
Gute Frage. Also wir haben früher ja auch Herztöne überwacht. Mhm. Halt mit Pinar, wie du das ja im Intro schon gesagt hast, wir haben ja früher auch schon die kindlichen Herztöne überwacht, also anders mit Pinar, ja, und mittlerweile sind wir auch advanced und machen das mittels Doptum. Da gibt es so viel Diskurs über, ist das Doptum besser, ist das CTG besser, ist das Pinar besser, was ist es überhaupt, was bringt was, wie bringt was was?
Ich glaube, wir müssen noch einbauen, was das alles bedeutet, was wir da reden, weil es hören uns ja nicht nur Hebammen und medizinisches Fachpersonal zu, ja, sondern auch Frauen, die sich jetzt mit den Fachbegriffen noch nicht so gut auskennen. Das heißt, wir fassen es kurz zusammen. Das Pinar, das wird ein paar Mal vorkommen heute, ist das sogenannte Holzhörrohr. Das ist quasi eine der ältesten Formen der Herztonüberwachung. Ja, die Urform ist wahrscheinlich das eigene Ohrwaschel, ja, das man auf den Bauch gelegt hat, aber später dann eher aus Hygienegründen hat man dann dieses Holzhörrohr verwendet, dass man eben nicht mit dem Gesicht auf dem Bauch, dass man nicht diesen Haut-zu-Haut-Kontakt hat. Ja, und das Pinarische Hörrohr, so wie das heißt, hat der Adolf Pinar 1895 erfunden. Mhm. Lustigerweise ein Mann.
Ja, also wie die Geschichte halt so ist, glaube ich halt, dass das sehr wohl eine Frau war.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Aber ein Mann übernommen hat.
Also ein Mann hat es halt herausgegeben und wurde dafür.
Also ich glaube schon, dass die Hebammen damals das ja eh auch schon verwendet haben, in einer einen Form oder einer anderen. Und dass das halt eben...
Das war sicher eine Margarete.
Ja, 100 Pro.
Na gut, und dann die nächste Stufe ist quasi das Doppton oder Dopplergerät. Funktioniert dann schon mit Ultraschall. Und das wurde in den 1950er und 60er Jahren schon erfunden. Ziemlich parallel mit dem CTG, weil es die gleiche Technik ist. Es ging sozusagen vom Hörrohr, von der hörenden Geburtshilfe zum Doppton, die Mobilität und schnelle Kontrolle bringt. Und das CTG, das dann einfach die Kurve ausspuckt und Dokumentation liefert, auch für gerichtliche Fälle.
Ja, also... Im Prinzip ist Doptron und CTG genau dasselbe, nur das eine ist ein großes Gerät, das andere ist ein kleines Gerät, die Technologie ist genau das gleiche.
CTG, das dann eben auch ziemlich zeitgleich wie das Doptron auf den Markt gekommen ist, heißt Kardiotokogramm. Das ist das, was viele kennen aus dem Kreißsaal, das sind die zwei Knöpfe, die man auf den Bauch montiert kriegt. Das eine zeichnet die kindlichen Herztöne auf und der andere Knopf zeichnet die Wehen auf. Und dieses Gerät spuckt eben einen Zettel aus, wo zwei Kurven drauf sind. Das eine sind eben die Herztöne, das andere sind die Wehen. Und zusätzlich gibt es noch eine Aufzeichnung über Kindsbewegungen.
Ja. Was wollen wir damit lesen? Also das ist das, was wir auch auf diesen Kurven eben sehen. Wir teilen das ein in Baseline, was du eben im Intro schon gesagt hast. Baseline, Variabilität, Akzelerationen und Dezelerationen. Es gibt quasi vier Parameter, die wir da heranziehen. Aus diesen vier Parametern können wir Dinge ablesen und sie werden immer gegenübergestellt mit den Wehen, so dass du sehen kannst, wie reagiert das Kind auf Wehen und was könnte das bedeuten. Und es gibt Guidelines, die erfunden worden sind, um CTG-Interpretationen zu machen und dementsprechend diese Gegenüberstellungen zu tun. Also was bedeutet, wenn die Baseline das ist, das ist einfach der Durchschnittswert der Herzfrequenz. Was bedeutet die Variabilität, das ist die Bandbreite zwischen Herztönen. Ja, also wir haben, wenn wir messen, gibt es einen Ausschlag, der ist weit oben und es gibt einen Ausschlag, der ist unten. Und das dazwischen ist die Variabilität. Dann haben wir Akzelerationen, das bedeutet, dass die Ausschläge nach oben sind. Das ist meistens was Positives. Und dann haben wir noch die Dezelerationen, das sind die Ausschläge nach unten, die meistens nicht positiv bewertet werden. So, und aus diesem ganzen Konvolut versuchen wir Interpretationen zu machen. Und wie man, glaube ich, schon merkt, ist es gar nicht so leicht, weil jeder Mensch ist sowieso ein bisschen anders und jeder Mensch interpretiert ein bisschen anders und jeder Mensch hat einen Geschichtenrucksack mit. Und das spielt eine große Rolle, weil wenn man einmal ein sehr schieres CTG gesehen hat mit einem schlechten Outcome, dann ist für dich gespeichert, dieses CTG-Muster hat immer dieses schlechte Outcome und so weiter. Also man trägt ja noch viel mit auch noch dazu. Und das ist auch eine Schwierigkeit, weil wenn man jetzt so einen CTG-Streifen vor einem sieht und du stellst 5 verschiedene Menschen dahin, wirst du auch 5 verschiedene Meinungen kriegen zu diesem CTG. Mhm.
Was ja spannend ist, weil heutzutage packt man ja alles in Standards und Punkte, Bewertungsskalen und das kriegen wir irgendwie nicht auf die Reihe.
Nö.
Wobei es schon in den letzten Jahrzehnten immer präziser wurde. Immer
die Interpretation, also ja. Die quasi Guidelines dazu.
Ja, oder ja. Die Interpretation eigentlich, dass man sagt, okay, was sind jetzt wirklich Kriterien, die positiv zu werten sind, welche Kriterien sind negativ zu werten. Gibt es da irgendeine Art von Verbesserung der Interpretation?
Also ich glaube, sie wird auch, gute Frage. Ja, es gibt eine Änderung. Also haben ja auch 2 verschiedene Bewertungssysteme. Es gibt den NICE Standard und es gibt auch das Interpretieren nach FIGO. Beide haben eh miteinander zu tun, aber es sind halt 2 Herausgeber. Die versuchen dir anhand von CTG-Bildern, also von Mustern, ein Outcome zuzuordnen. Das heißt, wenn wir so und so Dezelerationen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass XY eintritt, erhöht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein springender Punkt. Das CTG kann nicht vorhersehen. Das heißt, nur weil wir das Muster dann sehen, heißt das ja nicht zu 100%, dass das eintreten wird. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, mit denen wir auch als Menschen ganz schlecht zurechtkommen. Weil natürlich, wir wollen immer alle retten, ist eh klar. Jeder will jeden retten und wir wollen auch alle Kinder retten. Aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem eine Kindersterblichkeit und auch eine Müttersterblichkeit. Aber ich glaube, dieses CTG ist so wie so ein Anker, den wir halten wollen und auch rechtfertigen wollen, dass wir Interventionen machen, bevor wir gar nichts tun, ist eh klar. Und natürlich, bevor wir ein schlechtes Outcome von Kindern haben, mache ich alles, damit das nicht passiert. Die Frage ist nur, stimmt das? Können wir mit diesen Mustern, mit dem Eingreifen Kinder retten? Jawohl, nein. Also es gibt eine eindeutige Studienlage, das ist total spannend, also weil wir vorher erzählt haben, es gibt die Evidenzen und die Evidenzen sind eindeutig. Ja. Jetzt haben wir das letzte Mal die Studien erklärt, wie Studien zusammenkommen und dass es gute Studien gibt, schlechte Studien gibt, weiß ich nicht mehr.
Kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm.
Auf jeden Fall gibt es gute und schlechte Studien, es gibt große Studien, es gibt kleine Studien. Das ist wieder ein ganz eigenes Kapitel. Was es viel gibt, sind Metastudien, das heißt, große Zusammenfassungen von allen Studien, die es bisher gab und die werden dann mit Fragen interpretiert. Eine der größten Plattformen, die wir haben, sind die Cochrane Reviews. Kann man auch alles einlesen, kann man sich alle anschauen. Dort wurde das CTG natürlich schon mal hinterfragt, was super, super, super spannend ist, weil aus dem beziehen wir unsere Evidenzen. Also das ist...
Aus dem sollten die Leitlinien entstehen,
weil wir haben die Evidenz und wir wenden sie nicht an. Und nochmal um die Frage zurückzukommen, warum haben wir diese Herztonüberwachung auch? Weil wir glauben, dass wir ein Zeichen von niedrigen Sauerstoffleveln erkennen können. Was bedeutet das? Also wie beim Erwachsenen gelten ja niedrige Sauerstofflevel als lebensgefährlich. Ja,
klar.
Das merken wir, wenn wir zum Beispiel beim Schwimmen sind und wir würden untergehen und wenn wir keine Sauerstoffversorgung mehr haben, dann haben wir einen Hirnschaden. Ne? Also dasselbe ist bei den Kindern genau gleich.
Wobei es da ja auch sehr viel um Zeit geht.
Genau, richtig.
Je länger das dieser Sauerstoffmangel, desto schlimmer die Auswirkungen.
Genau, das ist desto schlimmer. Was wir messen können, wenn wir untergegangen sind und wieder raufkommen, was wir nicht messen können, weil wir nicht in den Bauch schauen können, ist es bei den Kindern.
Naja, es gibt ja diese MBU.
Ja, wir versuchen immer Messbarkeit zu suchen und finden, aber die Evidenz sagt einfach das Gegenteil. Die Evidenz sagt, dass es nicht aussagekräftig ist. Die Evidenz sagt, wir können damit keine Kinder retten. Und das ist dieser springende Punkt in all dieser Evidenz. Also egal, was wir uns anschauen, wenn wir uns gegenüberstellen. Wir haben da quasi drei Bilder, die wir uns mit Kindern immer anschauen, wenn es um Sauerstoffmangel geht. Das ist einmal die Krämpfe, das ist einmal die Hirnschäden und dann ist es einmal die Zerebralparese. Und die drei werden in allen Studien immer wieder angeschaut. Also da möchte man einfach wissen, wie ist das Outcome der Kinder in Relation zu X und Y.
Outcome heißt einfach, wie geht es den Kindern nach der Geburt.
Ja, richtig. Und das Spannende ist, manche Kinder, denen geht es voll gut, obwohl es Hinweise gegeben hat unter der Geburt, dass es ihnen eigentlich nicht hätte gut gehen sollen. So. Mhm. Und umgekehrt gibt es Kinder, denen geht es scheinbar gut, und haben aber ein sehr schlechtes Outcome, wenn sie rauskommen.
Das sind sozusagen diese falsch-positiven und falsch-negativen Bilder des CTGs, oder? Das kennt wahrscheinlich jede Hebamme. Ein super wunderschönes CTG wie im Bilderbuch vor sich hat und plötzlich kommt ein Baby auf die Welt, das man reanimieren muss, zum Beispiel. Ja, oder zum Beispiel. Umgekehrt, man hat ein fürchterliches CTG, wo man sich denkt, um Gottes Willen, dem Kind geht es total schlecht. Man macht schnell einen Kaiserschnitt und es kommt ein quietschvergnügtes, rosiges Kind raus und jeder fragt sich, was war das?
Yes. Das heißt, wissenschaftlich ist es eigentlich die totale Diskussion, ob jetzt ein CTG evidenzbasiert ist, und es ist emotional aufgeladen, das kommt auch noch dazu, weil wir natürlich Leben retten wollen, immer.
Und weil sich das gut anfühlt, wenn man Leben retten kann,
natürlich,
ganz ehrlich.
Natürlich, ist eh klar. Ja.
Das ist ein geiles Gefühl und Das ist ja auch gesellschaftlich anerkannt. Ja. Manchmal gibt es ja auch Medaillen von irgendwo dann und so, Auszeichnungen. Mhm.
Und kennst du eine Hebamme, die eine Medaille bekommen hat?
Nein, natürlich nicht. Ich kenne auch keinen Notarzt, der eine Medaille bekommen hat. Aber halt so, gibt es ja so eine Sendung im ORF über Lebensretter. Einmal im Jahr, glaube ich, kurz vor Weihnachten, werden da die Lebensretter auf die Bühne geholt und ausgezeichnet. Also es ist halt schon was gesellschaftlich sehr hoch Anerkanntes, wenn man Leben retten kann. Von dem her ist es klar, dass das emotional
aufgeladen ist. Richtig, ja. Naja, ich mag halt gern die wissenschaftliche Seite da dahinter, also ich schaue mir auch gern die Studien an dazu. Und es gibt eine ganz tolle Gynäkologin, das ist die Kirsten Small, die hat quasi ihr Lebenswerk damit verbracht, das CTG zu hinterfragen. Das ist eine Gynäkologin aus Australien, hat auch ein neues Buch geschrieben.
Der Kairata-Medaille?
Ja, eigentlich schon. Und in Wirklichkeit sagt sie das, was wir eh alle wissen. Das ist CTG, also sie schreibt sehr bold in ihrem Buch, denn CTG bringt nichts. There is no evidence.
Und kannst du das mal kurz erwähnen, wie der Titel ist von dem Buch und wo man das kriegt? Weil ich stelle es natürlich in die Shownotes, aber dass wir wissen, von was wir da reden.
Das heißt Monitoring Your Baby in Labor. Und es ist ein evidence-based Buch, das eigentlich auch für Eltern geschrieben wurde, nicht nur für Fachpersonal, sodass eigentlich die Eltern eine informierte Entscheidung machen können, welche Art des Monitorings sie eigentlich haben wollen. Weil eigentlich dürfte sich das jede Frau selber aussuchen. Informed Consent und so, ne? Und Informed Choice. Mhm. Das heißt aber auch, dass natürlich eine Aufklärung stattfinden müsste, was die Evidenzen wo wie sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob jeder die Evidenz kennt und auch dementsprechend aufklären kann, was sehr schade ist, weil rein auch rechtlich ist es eigentlich spannend.
Ja, Hände hoch, alle die von ihrem Gynäkologen oder ihrer Hebamme aufgeklärt wurden über die Evidenzen zum CTG.
Ich sehe keine, komisch. Aber das wird sein. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, es gibt sogar eine Studie, die gefragt hat, ich habe nur vergessen, wie sie heißt, wir können sie dann in die Shownotes auch geben vielleicht, die sich genau diese Frage gestellt hat, wie gut ist die Aufklärungsrate? Und die hat herausgefunden, dass 80% der Frauen nicht aufgeklärt wurden, was das Monitoring bedeutet und dass sie eine Choice haben könnten, theoretisch. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder Kreißsaal sein Dopton finden würde. Theoretisch sollte es überall eins geben. Es verstaubt wahrscheinlich in der Lade und Pinar gibt sowieso keines. Das habe ich noch nie gesehen in irgendeinem Kreißsaal. Zurück zu unseren Studien. Die Studien sind über einen langen Zeitraum, also fast über 30 Jahre. Und die früheste war so ungefähr 1978, 76 sowas. Und die jüngste 2022. Also es ist schon ein großes Stück an Zeit dazwischen vergangen. Und die Geburtshilfe hat sich da auch massiv geändert. Und das ist etwas tricky, auch mit diesen Studien, weil wir jetzt andere Technologien haben und andere Verfahrensweisen. Da komme ich dann darauf zurück, wenn wir über Wehenmittel sprechen zum Beispiel. Das wird nämlich jetzt anders verabreicht als wie damals noch. Und das macht in den Studien dann schon Sinn, auch mit zu hinterfragen. Prinzipiell, was sagen diese ganzen Studien aus? ist, dass es keine Evidenz gibt, dass die Kinder ein besseres Outcome haben, wenn es eine Überwachung über CTG statt intermittierenden Auskultieren, also statt Dopton oder Pinar, hat. Also das heißt, es gibt statistisch keinen Unterschied zu den vorher genannten Outcomes plus noch mehr. Also wir schauen uns auch immer den pH-Wert der Nabelschnur an, den Abgar, meistens die 5-Minuten-Abgar, eine Aufnahme auf der Neonatologie, also ob es überhaupt notwendig ist, dass das Kind eine andere Versorgung braucht und wie lange der Aufenthalt auf der Neonatologie war. Also das sind so Parameter, die wir uns anschauen und natürlich auch die vorher genannten Bilder, also mit Krämpfe, Enzephalopathie oder Zerebralparese. Der einzige Unterschied, der gefunden wurde, ist in den Krämpfen. Also die Studienlage sagt, dass Kinder, die mit einem CTG überwacht worden sind, weniger Krämpfe haben als Kinder, die anders monitored wurden. Das ist auch immer wieder der Hebel, den alle Gynäkologen herannehmen. Ja, aber wir retten ja die Kinder vor Krämpfen. Wenn auch einmal einen anderen nicht, aber das ist die Argumentationsgrundlage, dass wir mit der CTG-Überwachung anscheinend Krämpfe verhindern können. Da möchte ich noch drauf eingehen, weil die neonatalen Krämpfe sind etwas Besonderes. Hingehend dazu, dass hier von der Datenlage es total spannend ist. Also wenn man in diese Studien hineinschaut, kann man dann noch ein bisschen verifizieren. Nämlich, was ich vorher angesprochen habe, mit dem Wehenmittel. Ein auch sehr kluger Kopf hat sich genau dieselbe Frage gestellt und auch nochmal genau diesen Punkt sich herausgeholt und geschaut, wie war die Datenlage genau zu diesen Kindern mit Krämpfen und CTG. Und hat herausgefunden, dass ein Großteil der Frauen ein Wehenmittel bekommen hat damals. Und der hat nochmal gegenübergestellt die CTG-Gruppe mit der intermittierenden Auskultieren-Gruppe. Dort wurde unterteilt, welche Frauen haben ein Wehenmittel bekommen, welche nicht. Und da ist es sehr spannend, weil es ist anders. Es hat sich gezeigt, dass wenn Oxytocin gegeben wurde, also das Wehenmittel, waren die Krampfanfälle deutlich erhöht. Und wurde kein Oxytocin verwendet, ist das Outcome beider Gruppen gleich.
Das bedeutet?
Naja, dass es auch hier keine Grundlage gibt, dass CTG vor Krämpfen schützt.
Ja. Genau.
Sondern ganz im Gegenteil, das Wehenmittel macht es eigentlich aus. Mhm. Also das hat gar nichts mit dem CTG oder mit dem Auskultieren zu tun in Relation, sondern das hat mit der Wehenmittelgabe zu tun. Mhm. Ein bisschen ein Schmankerl gibt es noch. Und es wird vermutet, dass das heute sowieso nochmal ganz anders wäre. Also man müsste diese Studie eigentlich nochmal wiederholen, weil damals, das war nämlich 1985, war die Wehenmittelgabe noch eine ganz andere. Heute machen wir das mittels Pumpe. Damals wurde dir ein Zugang gelegt und du hast das mit einem Rad variiert. Also das heißt, du hast nicht genau sagen können, wie viel tatsächlich verabreicht worden ist. Das ist heute anders. Heute ist es ganz, ganz, ganz genau. Du kannst das mittels Pumpe, also alles mechanisch, eine gute Technologie, einstellen, wie viel Mittel tatsächlich in der Vene landet, also in der Frau landet, und kannst es viel besser steuern. Und damals hat man das teilweise im Schuss aufgedreht und wilde Stories. Das ist ja heute nicht mehr so. Und deswegen wäre es total interessant, diese Studie zu wiederholen. Und wahrscheinlich kommt daraus, das ist aber auch nur eine Vermutung, dass es gar keinen Unterschied gibt. Mhm. Eigentlich müsste man nur eine Studie machen mit der Kontrollgruppe der Frauen, die kein Wehenmittel haben. Ja? Mhm. Und dann müsste man es direkt. Ja, also das ist richtig, richtig spannend.
Vielleicht mag sich da ja mal eine Hebamme über eine Masterarbeit trauen. Wäre doch ein tolles Thema.
Ja, es gibt tatsächlich nämlich eine Studie, 2018, die Krampfrate bei Oxytocingabe mittlerweile gesehen hat, dass sie gesunken ist, aber eben aufgrund von anderer Gabemöglichkeiten. Ja, und deswegen kann man das eigentlich gar nicht mehr herannehmen als positives CTG-Outcome, weil es hat nichts mit CTG zu tun.
Ja, und es gibt halt einfach noch viele andere Faktoren, die ja auch auf der Neonatologie Techniken, die wir haben für Neugeborene, um Krampfgeschehen zu verhindern. Das Kühlen zum Beispiel.
Ach so, das meinst du. Ja, 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 aber
darf man nicht vergessen.
Voll. Die Technologie advanced ja daher auch immer wieder. Also das ist ja, da kommen immer wieder ganz neue Sachen dazu. Und es ist, niemand sagt, dass Technologie was Schlechtes ist. Es ist nur einfach, wie wir es verwenden, zu hinterfragen. Mhm, ja. Lebensrettende Maßnahmen, yes, wollen wir. Aber wir müssen halt hinterfragen, ist diese Maßnahme überhaupt lebensrettend? Und dann kann man sie uns auch sparen, oder? Weil wenn der Outcome dasselbe ist, wie es, wenn wir nichts tun, also nichts tun, sehr, sehr bold, ja, aber wozu dann überhaupt machen, Wäre es dann nicht gescheiter, eher in die Verbindung zu gehen und wieder zurückzukommen zur mehr 1:1 Betreuung?
Ja, beziehungsweise ist das dann eben, warum wir hier jetzt sitzen und das aufnehmen, eine juristische Frage.
Ja, ja, also eigentlich kommen wir noch dazu. Das war jetzt alles das Vorbereitung zu dem, wo wir jetzt eigentlich dazukommen. Ja. Nämlich, was der Margarete ja vorgeworfen wird. Der Margarete wird ganz bland vorgeworfen, dass hätte sie ein CTG benutzt, hätte das Kind überlebt. Also genau so ist es niedergeschrieben und wurde gesagt. Und das ist einfach,
das stimmt einfach nicht.
Lächerlich. Das, die Aussage alleine geht nicht. Weil ja, wissen wir das nicht. Wir können retrospektiv nicht sagen, ob ein CTG dieses Kind gerettet hätte oder nicht. Das kann man nicht sagen. Und einfach ganz brutal diese Aussage zu machen, ist fundamental falsch. Vor allem, wenn wir die Evidenzen haben. Also zusammenfassend möchte ich gerne sagen, das intermediierendes Auskultieren und CTG kommen zu denselben Ergebnissen, wenn es um die Frage geht nach Totgeburten, wenn es um die Fragen geht, ob Tod in der ersten Lebenswoche und auch zu den anderen, also mit der Enzephalopathie, der Zerebralparese und theoretisch auch zu den Krämpfen mit Sternchen. Und das ist ganz spannend für alle Risikogruppen. Das ist nämlich auch was unfassbar Wichtiges, weil die Studien schauen sich natürlich Low Risk und High Risk an. Wir unterscheiden da. Es gibt keine einheitliche Definition von Low Risk und High Risk. Das ist eigentlich, sobald eine Frau irgendeinen Parameter hat, fällt sie schon in ein höheres Risiko und es verschwimmt ja. Also Low Risk wandert graduell hinauf zu High Risk. Das Wichtige ist, es gibt kein No Risk. Jede Frau hat irgendwo irgendwas, was sie in irgendeinen Parameter hineintut, wo man sagen könnte, da erhöht sich XY-Risiko, was auch immer. Ne? Kein Risiko gibt es einfach nicht, aber unser ganzes Leben gibt es kein Risiko.
Ja? Das reicht ja schon, wenn die Frau übergewichtig ist, ein bestimmtes Alter erreicht hat oder...
Alles.
Was auch immer.
Weiß ich nicht, du hast schief geschaut beim Einschlafen.
Schild.
Ja, eben. Ja? Nichtsdestotrotz ja, gibt es das und das wird auch angeschaut und auch in den Studien mit einbezogen. Und das Spannende gerade bei CTG war, es gibt auch eine Studie, die sich anschaut High Risk und CTG. Und rate mal, was das Outcome war. Dasselbe. Nämlich, es ist nicht aussagekräftig. Es ist einfach, es kommt dasselbe raus. Die intermediierende Gruppe und die CTG-Gruppe haben dasselbe Outcome. Mhm. Das einzige Schmankerl ist, beim CTG hast du mehr Interventionen. Nämlich vaginaloperative Geburten und Sektios. Also selbst bei High-Risk-Frauen, ja, genau. Und noch einmal zurück zu den Krämpfen, das muss halt eben differenziert werden. Da bräuchten wir eine neuere Studie, die zusätzlich sich das spezifisch nochmal anschauen würde, wenn einfach ein Oxytocin gegeben wird und nicht gegenüberstellen. Einfach nochmal machen, ja, und ein bisschen den jetzigen Standards anpassen. Das wäre schon spannend. Aber wir könnten sagen, dass durch Technologien sich das eigentlich auch das Outcome relativieren müsste. Was auch noch interessant ist, wir haben ja eine lange Zeit jetzt dazwischen und das CTG gibt es ja auch schon sehr, sehr lange jetzt. Und trotz der besseren Technologien und trotz der besseren Ausbildung hat das CTG nicht das erhoffte oder gedachte Outcome, was so viel argumentiert wird. Bis heute einfach nicht. Obwohl wir vehement darauf herumreiten. Voll spannend. Und das AGS, wir wissen das. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich rausgekramt habe aus versteckten Büchern, die niemand Zugang hat. Nein, das sind Studien, die jeder einsehen kann. Das sind Studien, die jeder Gynäkologe wissen müsste. Also trotz erwiesener Evidenz, noch einmal, gibt es keinerlei Vorteil des CTGs. Vor allem es einfach einzuführen und heute diese fundamentale Wichtigkeit dem zuzuschreiben. Mhm. Es gibt keine Evidenz dazu. Null. Gar nichts. Nada. Nix. So, jetzt Verhandlung, oder?
Ja, genau. Unser Mittagessen ist fertig.
Ah, super. Pause.
So, wir sind wieder zurück, gut genährt. Aus der Mittagspause, gut genährt.
Jetzt. Gestärkt und genährt. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben, dass wir uns jetzt die Verhandlung anschauen, beziehungsweise alles, was dir vorgeworfen wird. Im Prinzip, wie wir das bei den anderen Podcast-Folgen auch schon gemacht haben, der O-Ton ist, das CTG hätte das Kind gerettet. Konkret heißt es, CTG-Aufzeichnungen liegen in diesem Fall nicht vor, also man könnte nicht Rückschlüsse ziehen, wie es dem Kind ging. Eine kontinuierliche CTG-Schreibung wäre unter den Umständen angezeigt gewesen oder gegebenenfalls auch eine MBU. Der Gebrauch eines CTGs wäre möglich gewesen. Die Regeln der Geburtshilfe entspricht es bei regelmäßiger Wehentätigkeit, eine kontinuierliche Herztonüberwachung vorzunehmen. Das war dann der Richter, der das im Urteil festgeschrieben hat.
Das ist lustig, weil das hat eigentlich keiner gesagt, oder?
Nein, kontinuierlich kam auch nie vor. Ja, also es ist, kam immer wieder mal vor, weil die Gutachterin hatte das ja mal drinnen, wenn du dich erinnerst. Und da haben wir dann im Statement geschrieben, dass es kontinuierlich, ob sie das richtig aufgefasst hat, weil continuous, weißt du, also aus den NICE-Guidelines war.
Kannst du dich erinnern? Der Übersetzungsfehler.
Genau, der Übersetzungsfehler. Weil in den NICE-Guidelines und so weiter steht zwar continuous, ist aber nicht gemeint als kontinuierliche, also Dauer-CTG, sondern einfach, es sollte immer wieder eine Herzdrucküberwachung gemacht werden. Und die Gutachterin hat das anders interpretiert, beziehungsweise wurde prinzipiell anders interpretiert. Dann hätte die Angeklagte in Beachtung der Regeln der Geburtshilfe während der Wehetätigkeit die Herzdruckfrequenz des Kindes mittels CTG und nicht mittels Stopptons kontrolliert, wäre es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit möglich gewesen, die Sauerstoffunterversorgung zu erkennen.
Da haben wir wieder dieses Schöne mit diesen Wahrscheinlichkeiten.
Das hatten wir ja auch schon mal.
Das hatten wir schon mal.
Also das heißt, im Prozess gibt es Abstufungen, etwas ist sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich und so weiter. Trotzdem ist es wahrscheinlich. Also es ist immer noch ein, kann noch nicht sein. Was war noch? Es gab viele, also CTG wurde sehr, sehr, sehr oft erwähnt und immer in der Kombination, da hätte es das CTG gegeben, hätte das Kind überlebt. Was auch eine sehr spannende Aussage war, dass ein Dopton ja überhaupt nicht dasselbe kann wie ein CTG und dass das deshalb auch gar nicht adäquat ist, das überhaupt anzuwenden. Auf das gehe ich noch ein, das ist sehr spannend. Wir hatten das vorher schon angeteasert, das ist ja dieselbe Technologie und so. Aber das ist eigentlich das Grundlegende. Zusammenfassend bin ich der festen Überzeugung, hätte Frau Warner die Geburt besser überwacht, wäre das Kind zu retten gewesen.
Sagt wer?
Das war in der Verhandlung einer der Gutachter. Eine akute Hypoxie erkennt das CTG sehr gut, also hätte es auch Frau Warner erkennen müssen. In diesem Geburtsverlauf wäre eine kontinuierliche CTG-Überwachung angezeigt gewesen. Also wir kommen es ist immer wieder, es wird ganz, ganz oft erwähnt einfach. Und das ist eines der, ich würde nicht sagen, Hauptteile der Verhandlung, dass das CTG einfach eine wichtige Rolle ist. Und wir sehen auch hier die Emotionalität ein bisschen, die durchgedrungen ist. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, was die Evidenz sagt, dann hält das ja nicht. Und ich glaube, dieser wichtige Punkt, der hier eine ganz große Rolle spielt, ist CTG und Dopton, diese Gegenüberstellung. Und daraufhin möchte ich nochmal sagen, es ist ja dieselbe Technologie, was super, super spannend ist. Weil ganz oft hören wir das Argument, dass Dopton kann nicht dasselbe wie jetzt ein CTG. Das stimmt halt so auch nicht. Die Gutachterin sagte, es können beim CTG noch mehrere Parameter gesehen werden. Dadurch kann ein Verlauf richtig beurteilt werden. Ja, genau. Das stimmt halt nicht. Ja, prinzipiell verwendet eben das CTG und das Dopton dieselbe Technologie. Also wenn wir das hören, dann müssten wir jedes CTG anzweifeln. Weil es ist auch ganz oft so, dass gesagt wird, dass ja die Zahlen, die auf einem Dopton abgebildet werden, nicht die richtigen sind, weil das Dopton halt das einfach nicht kann oder so. Ja? Das hören wir ganz oft und das ist halt einfach Schwachsinn, weil es ist dasselbe. Es schreibt dieselben Zahlen wie das CTG mit derselben Technologie. Der einzige, wirklich der aller einzige Unterschied ist dieser Streifen. Das stimmt auch nicht ganz, weil die neuen Dopton können genauso einen Graphen abbilden wie ein CTG und die neuen können sogar die Linie ziehen wie ein CTG. Also du hast halt nur keinen Papierstreifen, wo du danach nachschauen kannst. Du kannst aber sehr wohl auch danach nachschauen auf dem Dopton. Also
das speichert es quasi.
Das speichert es auch. Mhm. Ja. Es kann nicht jedes Dopton, das muss man auch dazu sagen. Und deswegen dokumentieren wir das ja auch. Als Hausgeburtshebammen müssen die Herztöne dokumentiert werden. Das tun wir auch. Es ist einfach so absurd zu sagen, dass das Dopton minderwertiger ist als das CTG. Und eigentlich ist das Dopton der Goldstandard und nicht das CTG. Und das Spannende ist, weil wir ja immer von Leitlinien und so weiter sprechen. Es gibt ja unsere große S3-Leitlinie, vaginale Geburt, die wir auch oft heranziehen. Es zahlt sich schon aus, die Langversion zu lesen und das Kleingedruckte. Weil dort steht auch sehr, sehr wohl drinnen in der CTG-Passage, dass es nicht evidenzbasiert ist und dass all die Empfehlungen rein auf Erfahrung basiert. Aber Erfahrung ist nicht Evidenz. Österreich ist dann auch mal sehr speziell, weil die österreichischen Gynäkologen haben sich dazu entschlossen, das zu streichen.
Was genau? Und wer genau?
Der Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat einstimmig beschlossen, ein Sondervotum in der S3-Leitlinie einzulegen. nämlich für das gesamte Kapitel des Monitorings und auch in der Betreuung in der Öffnungsphase. Beides geht um Monitoring unter anderem. Und hat alle Punkte, die die Österreicherin geschrieben hat, abgelehnt.
Normal sagt man, Wien ist anders, in dem Fall muss man sagen, Österreich ist anders.
Sie beharren darauf, dass das ZTG sehr wohl ihre Daseinsberechtigung hat, aufgrund der Krämpfe, das haben wir vorher schon mal erwähnt, dass das ein gesonderter Punkt ist. Keine Studie berechtigt in ihren Augen die Aussage, dass die Auskultation ein Vorteil gegenüber des ZTGs ist. Sie räumen ein, dass es keine Evidenzen gibt.
Mhm. Spannend.
Aber sagen auch, ja, aber für die Auskultation auch nicht.
Ah.
Und es würde ja, und das ist ganz typisch österreichisch, es würde ein wichtiges Instrument der reproduzierbaren Befunddokumentation und konsekutiv ein essentielles Element der Qualitätssicherung fehlen.
Hm.
Der Papierstreifen.
Wir haben kein Papier mehr.
Kann man ja nicht glauben, was wir schreiben.
Mhm.
Nein.
Und den Hebammen würde eh nicht glauben, was wir dokumentieren.
Nein, am liebsten würde ich jetzt teasern mit dem neuen Elternkindpass, aber ich halte mich zurück.
Da machen wir auch einmal eine Folge dazu.
Ja, da dürfen wir auch nicht mehr dokumentieren.
Mhm.
Ja, wurscht. Weiters geht es um das Outcome der Mütter von diesen Studien, auch den Metastudien. Statistisch signifikante Unterschiede gab es auf jeden Fall bei erhöhten Sektionsrate und erhöhte instrumentale Geburtsrate bei ZTG-Monitoring. Interessanterweise gab es keine Unterschiede bei PDA und anderen Medikamenten zur Schmerzlinderung. Unsere Gynäkologen.
Mhm. Gutachter?
Nein.
Nein.
In österreichischen Gesellschaft der Gynäkologie und Geburtshilfe würdigen, dass es auch zu Fehlinterpretationen kommen kann beim ZTG-Interpretieren. Aber sie sagen, da ist aber nicht das ZTG schuld. Das ist schon der Arzt. Das ist aber nicht nur für die Risikoeinschätzung von Bedeutung, sondern auch im besonderen Maß für die retroperspektive Beurteilung aus gutachterlichen Analysen wichtig. Also Österreich, interessant, wieder mal. Und sie betonen nicht das ZTG in die ZT-Sektion, sondern die Ärzte und die Ärztinnen sind verantwortlich.
Mhm.
Aber sie räumen ein, dass es eine Korrelation gibt mit vaginaloperativen Entbindungen und Sektion.
Mhm.
Das gibt sie schon.
Das gibt sie schon.
Kann man auch lesen, also wir können es auch in die Shownotes geben. Zudem werden in Österreich, ja 14,9% aller Geburten sind primäre Sektios, also quasi ZTG-unabhängige Sektios
durchgeführt. Weil da schreibt man ja kein ZTG, wenn man einen geplanten Kaiserschnitt kriegt.
Naja, theoretisch schon, aber halt, ob es halt kurz vor der OP eh gut geht, aber das zählt ja nirgendwo dazu. Ja, also da gibt es ja keinen Geburtsverlauf in dem Sinn, wo eine ZTG-Interpretation auch wichtig wäre.
Mhm.
Aber das stimmt nicht ganz, weil 2020 war die Sektiorate 30,1%. Also liegt die Mehrheit mit 15,2 bei sekundären Sektios, wo sehr wohl ein ZTG geschrieben wird.
Das Statement und die Langfassung der S3-Leitlinie geben wir als Link in die Shownotes.
Was sagt uns das dann? Dass die Österreicher ihr ZTG sehr lieben und sehr für wichtig halten, obwohl die Evidenz sagt, dem ist nicht so. Eigentlich ist das Problem, auch was die österreichische Gesellschaft anspricht, der Gynäkologie und Geburtshilfe, dass die Interpretation ein großes Problem ist.
Mhm.
Aber wie können wir das ändern? Es gibt theoretisch auch schon Geräte, die das selbst interpretieren könnte, zum Beispiel Zen. Aber auch da gibt es keine Evidenz dazu.
Tatsächlich. Ist das dann was mit KI?
Nein.
Nein.
Also
aber wäre das nicht die Zukunft, dass man sagt, man nimmt da die menschliche Interpretation weg und lässt das die KI interpretieren?
Prinzipiell ja, aber du musst es ja auch so füttern, dass es einen Interpretationsgrund hat. Also du musst ihm ja schon Daten vorgeben und die geben wir vor.
Mhm.
Das heißt, wir sind ja der Annahme, wenn das Bild so und so ist, haben wir den und den Verlauf.
Mhm. Aber die Fütterung besteht halt international.
Nein, nein. Richtig, also für Datenfütterung wäre das viel, viel, viel größer. Aber es ist nur die Frage, ob unsere Grundlage ja schon passt. Also
ja,
ob unsere Grundlageninterpretation schon eine richtige ist.
Mhm.
Ob wir verstanden haben, was die Physiologie ist. Und das, finde ich, ist immer ganz kompliziert und das ist unser großes Dilemma. Weil es gibt auch schon Studien, die haben sich Outcomes auch angeschaut und auch im Zusammenhang zum Beispiel mit dem pH-Wert. Und es ist einfach so, dass man nicht predikten kann, auch aufgrund eines pH-Wertes nicht, und das wäre eigentlich ein Indikator, der sehr vielversprechend ist, dass das Kind einen schlechten Outcome hat. Und da gibt es eine Studie, das ist eine Reynolds-Studie aus 2022, die hat sich angeschaut, den pH-Wert mit CTG und beziehungsweise hat die CTG-Streifen interpretiert mit Outcomes der Kinder. Also sie haben sich angeschaut, welche Kinder haben eine Enzephalopathie oder ich glaube sogar Zerebralparese, aber ich glaube Enzephalopathie ganz sicher, angeschaut und haben es verglichen mit Kinder-CTG-Streifen, die keine hatten. Und sie haben es nach FIGO, glaube ich, gemacht und haben nach suspekt und pathologisch interpretiert. Und da sind sie einfach draufgekommen, dass auch Kinder, die komplett gesund oder physiologisches CTG haben, eine Enzephalopathie erlitten haben, also einen Sauerstoffverlust unter der Geburt mit Folgen fürs Hirn, also Hirnschäden. Und dass man einfach nicht sicher sagen kann, nur wenn das CTG oder die Herzfrequenz so ist, heißt das gleich, dass das Kind den und den Outcome hat. Und sie haben versucht, also retrospektiv, Szenarien zu bauen, wo sie sagen können, wo könnten wir am besten interpretieren und welches Interpretationsmuster wäre das Beste, um zu predikten. Und die falsch-positive Rate war nur 5%, also es war eigentlich ein sehr gutes, ausgedachtes Modell. Und selbst bei dem hätten sie nur ein Drittel der Kinder, die eine Enzephalopathie erlitten haben, überhaupt erkannt.
Mhm. Org.
Spannende Studie. Ja? Mhm. Und es wird halt einfach immer Kinder geben, die werden an dem sterben. Mhm. Egal, ob wir sie mit einem CTG überwachen oder mittels Auskultation. Mhm. Und jetzt ist es wieder philosophisch, weil es ist halt die Frage, weil ja, wir bestätigt haben, dass CTG mehr vaginal operative Geburt macht und mehr Sektus macht. Wir wissen, wir haben kaum Langzeitstudien. Also wir schauen immer auf diese ganz kurzen Outcomes, also das Kind soll nicht sterben direkt nach der Geburt, aber wir schauen uns ganz selten Langzeitstudien an. Mhm. Es gibt auch nicht viele. Und das finde ich ist auch sehr spannend. Mhm. Ja, weil wir das nie mit hineinnehmen. Was hat das für Auswirkungen, wenn die Kinder sektioniert werden? Also abgesehen, was die Mutter für Auswirkungen hat, aber was hat es Langzeitfolgen für Kinder? Wir wissen einige Sachen. Also wir wissen ja, die Sektorrate ist verbunden mit der höheren Diabetesrate. Wir kennen welche und wir wissen, was das Risiko bedeutet, aber wir nehmen es überhaupt nicht mit rein. Und wir erklären es nicht. Mhm. In Wirklichkeit kommt alles wieder zurück auf Informed Consent. Mhm. Das haben wir nicht. Egal, wie wir es drehen und wenden, das haben wir nicht. Frauen wird gesagt, wir müssen das, die Herztöne überwachen, wir machen das mittels CTG. Wir sagen nicht, ah, ihr habt eigentlich eine Choice. Und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes.
Oh ja.
Ich bin heute zu spät zu unserem Recording gekommen, weil genau heute eine österreichische Studie rausgekommen ist zum CTG.
Gibt gar nicht, oder?
Ja, also ich war ganz baff. Ich habe viermal gelesen. Ist es wirklich Österreich und nicht Australien?
Gut, dass wir es vorher noch gelesen haben und nicht dann im Nachhinein so.
Die ist auch sehr spannend. Es ist eine recht kleine Studie, aber trotzdem spannend, weil die schaut sich an, ob Löcher in einem kontinuierlichen CTG-Streifen ein schlechteres Outcome haben als ein ganz perfekt reingeschriebenes
Bilderbuch-CTG.
Es geht nicht darum, wie das CTG interpretiert wurde, sondern ob es Löcher dazwischen gibt. Also die Frau kriegt eine PDA, es wird abgeschalten dazwischen, die Frau geht aufs Klo, es wird abgeschalten dazwischen. Also dass die Kontinuität
die Frau bewegt
nicht
sich
gegeben
und
ist.
Schreibt
genau.
Nicht, schreibt
und
nicht.
Es rutscht. Ja?
Verrutscht.
Das passiert sehr, 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 sehr oft. Es ist auch wieder interessant, ist die Frau zum Beispiel adipös oder nicht, dann schreibt es besser oder schlecht. Es gibt
vielleicht
ganz viele
keine
Faktoren.
Hebammenstudentin da, die das CTG braucht.
Dauerheld, ja. Das war eine total schöne Aufgabe.
Ja, we all have been there.
Ja, voll. Aber zumindest waren wir im Raum.
Voll.
Weil es gibt nämlich auch andere Studien, die sehr spannend sind, die sagen, aufgrund von CTG-Überwachung sind die Frauen ganz viel alleine.
Ja, ja.
Ja, das ist definitiv. Also es gibt eine Studie dazu. Also es ist nicht nur gelebte Praxis, sondern es ist
vor allem
auch wirklich
seit diese CTG-Aufzeichnung ja zentral im Hebammenraum wiedergegeben wird, quasi das, auf dem Monitor.
Ja, das ist nämlich auch sehr spannend, weil es ist in Österreich eh noch relativ klein gehalten, aber wenn wir da in andere Länder schauen, ist das ja gigantisch. In den USA ist das dann teilweise Kilometer entfernt vom richtigen Kreißsaal. Da sitzt dann ein Dude, der sich die ganze Zeit alle CTGs aller Kreißsäle anschaut und funkt dann durch, wenn er irgendwas sieht. Absurd!
Ja, okay.
Und wie gesagt, es gibt auch Studien, die beweisen, dass durch CTG weniger Betreuung stattfindet. Weil da geht es auch um Personalschlüssel und das ist auch dieser andere Glauben, dass wenn wir ein CTG laufen haben, haben wir alles im Blick von außen. Das stimmt aber wieder nicht. Wir wissen, und das ist auch so was ganz Grundlegendes, was auch in jedem Lehrbuch steht, dass ein CTG nicht herangezogen werden kann als alleinige Begründung für Interventionen. Aber in der Praxis ist es halt leider nicht so. Würden wir uns daran halten und würden wir regelmäßig auch die Frau anschauen, gäbe es wahrscheinlich auch andere Interpretationen oder eigentlich müssten wir das vermerken am CTG-Streifen. Eigentlich müsste das in der Dokumentation total ersichtlich sein. Mhm. Ist es aber nicht. Aus dem Grund stürmen dann Hebammen oder Gynäkologen ins Zimmer rein, weil das CTG gerade nicht schreibt und sie glauben, das Kind stirbt gerade. Aber derweil ist es einfach verrutscht, weil die Frau am Klo war. Mhm. Also diese Panik und dieses Festkrallen, was am CTG-Streifen steht, ist unfassbar. Wir kommen nochmal zurück zu der anderen Studie Und die hat sich 303 Frauen retrospektiv die CTG-Streifen angeschaut und analysiert. Und von diesen 303 haben 4 CTG-Streifen eine kontinuierliche Aufschreibung, also wo wirklich kein Loch quasi dazwischen ist. Mhm. Und die Proportion ist zwischen ungefähr 1% und 52% an Löchern da drinnen. Also das ist ganz unterschiedlich. Okay. Da wurde einfach eine Person hingestellt und die hat einfach nur die Löcher gezählt. Also tatsächlich ganz spannend. Ohne auf Interpretation oder sonst irgendwas zu achten. Also es geht wirklich nur um das, um die Gaps im Recording. Dann hat man halt natürlich gesehen, dass es typische Gaps gibt, wenn man eine PDA gibt oder wenn die Frau aufs Klo geht. Also das konnte man dann gut, weil das wird dokumentiert, das kann man dann gut ausschließen. Mhm. Insgesamt war so die Dauer bei ungefähr 5,5 Stunden, also der Durchschnitt von all diesen 303, das ist halt unterschiedlich. Also sie haben nicht differenziert zwischen Mehrgebärenden und Erstgebärenden. Die Mehrgebärenden haben tendenziell eine schnellere Geburt, dadurch auch weniger Zeit am CTG-Streifen. Und spannenderweise haben auch die Mehrgebärenden mehr Löcher in ihren CTG-Streifen. Das haben sie zurück, also ich, das ist nicht wir.
Eine Hypothese.
Die Hypothese ist, dass sich die Frauen halt einfach anders bewegen, weil es schon die zweite Geburt ist und dementsprechend einfach ein bisschen mehr für sich
so
selbst
ruhig
agieren.
Im Bett liegen bleiben.
Genau.
Aha.
Psst. Das ist nur eine Idee. Ne?
Okay. Eine Hypothese.
Ja. Was kam dann raus? Es ist, wie gesagt, eine kleine Studie, aber rein statistisch gab es keinen Unterschied zwischen den Outcomes, und das ist wieder der springende Punkt, zwischen den CTG-Streifen, die viel Löcher haben, und zwischen CTG-Streifen, die keine oder wenig Löcher haben. Das Outcome der Kinder war der gleiche.
Überraschung.
Und was halt so spannend ist, sind so diese Rohdaten dahinter, weil das ist Krankenhausstandard, man nimmt den pH-Wert aus der Nabelschnur ab. Und aus der Gruppe, wo es mehr Löcher gab, war der pH besser.
Na.
Ja, als in der Gruppe mit weniger Löchern.
Was haben wir da für eine Hypothese? Aber das unterstreicht ja in Wirklichkeit auch nur die Aussage, dass ein Dauer-CTG eher mehr Schaden unter Anführungszeichen bringt als Nutzen. Und ein CTG mit Löchern, sprich ein intermittierendes CTG, kann man ja gleichsetzen.
Ja, ja, genau. Und was bedeutet das fürs Auskultieren?
Ja, das bedeutet, dass ein intermittierendes Herztöne hören das Beste für das Kind.
Wie gesagt, das ist eine kleine Studie. Man müsste das in einem größeren Stil
nochmal
machen.
Österreich ist ja nicht so groß. 330 Frauen, bitte.
303.
Ah, aber 303 Frauen, finde ich nicht so schlecht.
Aber es gab noch so andere kleine Schmankerl da drinnen.
Ja, sag.
Ja, von diesen 303 Kindern waren 9 auf der Neo. Wie viele glaubst du waren aus der Gruppe, die mehr Gaps hatte?
Kein einziges.
Nein, eines.
Eines.
Ja.
Okay.
Ja, also von 9 Kindern war ein Kind dabei, das aufgenommen wurde, wo es mehr
solche
Gaps gab. Alle anderen, also 8 von den 9 Kindern, waren in der Gruppe drinnen, wo fließend geschrieben wurde. Komisch,
ja.
Das ist aus Österreich. Ich bin richtig stolz.
Ja, Wahnsinn, dass sich da jemand das Thema... Wie heißt die sich dem angenommen hat? Kann man die noch kurz erwähnen?
Rot.
Und ja,
also es sind mehrere.
Eine virtuelle Medaille umhängen.
Nein, es sind mehrere. Wir können sie in die Shownotes geben. Ich muss es nur suchen.
Ja, wir geben es in die Shownotes.
Ja. Es gab noch was, weil wir schauen ja auch immer gerne auf den Abgar.
Ah, ja, der Abgar. Wissen wir alle, was ein Abgar ist?
Ja, das haben wir sich irgendwann schon mal
erklärt. Haben wir das schon mal erwähnt?
Ja.
Passt.
Das einzige Kind, was einen Abgar unter 7 hatte, bei 5 Minuten, und 5 Minuten Abgar ist immer der Wichtige, war in der Gruppe mit wenigen.
Gaps. Ist das wirklich österreichweit gemacht worden oder einfach im AKH Wien?
Boah, das weiß ich nicht.
Wissen wir nicht?
Nein, das weiß ich nicht. Das ist einfach, das wurde angegeben, es sind 303 CTG-Streifen untersucht worden.
Wäre schon spannend, ob das nur in einem Krankenhaus war.
Müsste ich hier nochmal im Detail nachschauen.
Verteilt von Innsbruck bis Wien.
Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja.
Okay.
Das, was der Autor noch genotet hat, und das ist das etwas, was wir jetzt auch immer wieder gerade gesagt haben, es war nie eine 1-zu-1-Bedrohung. Ja.
Die haben wir ja auch nicht in Österreich.
Eh nicht. Und sie hat es aber trotzdem gesehen und genotet, dass eine 1-zu-1-Betreuung als sehr, sehr selten beschrieben wurde und Frauen eine signifikante Periode unattended waren, also unbetreut waren. Das ist ja auch eines der Gründe, warum wir CTG-Streifen mehr machen wollen, ist, dass wir sie ja irgendwo sehen können. Das, was wir gerade vorher erwähnt haben mit diesem Monitoring von außen, dass irgendwer halt eh drauf schaut. Und dass, wenn was ist am CTG-Streifen, dass wir halt dann reinlaufen und schauen können, was passiert ist, auch wenn es nur verrutscht ist. Wir haben jetzt viel geredet. Wenn wir jetzt einmal darauf zurückkommen, wenn wir auf deine Verhandlung schauen, was können wir da als Fazit ziehen? Wenn die Behauptung ist, du hättest ein CTG gebraucht, um zu erkennen, beziehungsweise um das Kind zu retten, ist das mit den Evidenzen ganz leicht widerlegt, weil wir können das nicht sagen. Mhm. Punkt. Also auch egal, ob es jetzt diese Evidenzen gibt oder nicht sogar. Mhm. Die Evidenz unterstützt nicht diese Aussage. Die Evidenz stützt auch nicht, dass ein Dopton minderwertiger ist als ein CTG, auch niedergeschrieben in Leitlinien mittlerweile. Die Evidenz unterstützt nicht, dass es notwendig ist, überhaupt ein CTG zu schreiben. Also wir beginnen bei der Grundlage dann auch. Auch im Hochrisikosegment nicht. Ja.
Und dann gilt in dubio pro reo. Mhm. Wenn wir das nicht ausschließen können, 100%, dann bestehen Zweifel.
Ja.
Und damit erübrigt sich eigentlich auch die Frage, ob Hausgeburtshebammen CTGs verwenden sollen. Weil das ist ja auch immer in Diskussion nach solchen Fällen vor Gericht. Ja. Ob man Hebammen dazu verpflichten soll, zu den Hausgeburten CTGs
mitschleppen zu lassen.
Mitschleppen zu lassen.
Das ist nämlich kein kleines Gerät. Im Gegensatz zum Dopton.
Das ist denen doch egal.
Ja, das weiß ich nicht.
Vielleicht liegt die eigentliche Frage am Ende gar nicht darin, wie perfekt wir kindliche Herztöne überwachen können, sondern wie viel Vertrauen wir in Geburt als lebendigen, physiologischen Prozess noch haben.
Technologie kann Leben retten, aber sie verändert auch unseren Blick. Aus einem gebärenden Menschen wird leicht ein zu überwachendes Risiko aus Variabilität, einer möglichen Gefahr und aus Geburt ein Prozess, der ständig bewertet werden muss.
Vielleicht braucht gute Geburtshilfe deshalb beides, Wissen
und Demut.
Die Fähigkeit hinzusehen und gleichzeitig auszuhalten, dass nicht alles kontrollierbar ist. Denn zwischen Sicherheit und Vertrauen liegt jener Raum, in dem Geburt seit jeher stattfindet.
Nein. Okay. Nein, also zusammen...
May the force be with me.
Ja, wirklich. zusammen... Was ist das? Das sind so Outtakes, die wir reinnehmen müssten eigentlich, um Gottes Willen. Also, come on! Das macht mich fertig. Ja. Und wenn man sich ja laufend fortbildet. Nein, ich bin total zynisch, es tut mir leid.
Andrea on fire.
Ja, bitte. Wirklich. Also statistisch signifikante Unterschiede. Warte kurz. Wow. Der Outtake. Bitte, du musst sie wirklich eigentlich irgendwo speichern.
Ich hänge es an am Schluss in die Folge.
Also er meint, ein Dauer-CTG hätte...
Warte. Geht wieder. Dieses Statement der ÖGGG.
GGG.
ÖGGG.
3Gs.
ÖGGG.
ÖGGG. Ja.
Ich sag's nur schneller. War das jetzt ein deutscher Satz?
Ich glaub.
Ja.
Die Audacity zu haben und zu sagen, das CDG hätte das erkannt, ist einfach eine Frechheit. Und das auch noch niederzuschreiben, ist eine Frechheit. Sorry. Vielleicht ein bisschen hart.
Vielleicht sollte man das noch umformulieren.
Nein, das ist eine Frechheit.
Okay. Gut.